Guten Morgen auch nochmal von mir. Ich will ein bisschen ungewöhnlich in die Predigt starten. Und zwar mit einer These. Und zwar, ich will mehr Milch. Ich will mehr Milch. Im Laufe der Predigt möchte ich euch genau dazu einladen, auch am Ende zu sagen, ich will mehr Milch. Wir möchten also in unserem Predigtext reinstarten im 1. Petrus, 2. Kapitel. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. 1. Petrus 2, die ersten drei Verse. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Bevor ich näher auf den Predigtext eingehe, möchte ich erstmal ein bisschen auf den 1. Petrusbrief eingehen, dass wir einen groben Einblick bekommen, mit welchem Brief wir es zu tun haben. Neben vielen Briefen von Paulus und Jakobus kommen wir jetzt zu Petrus, der zwei Briefe geschrieben hat, die wir gegen Ende in unserer Bibel finden. Und er schreibt diese an Christen, die in Drucksituationen stehen, die in Ausgrenzung standen und die mit viel Leid zu kämpfen hatten. Also eigentlich Themen, die heute nicht unaktuell sind. Der Brief richtet sich vor allem an jüdische Christen in der Zerstreuung, also Fremdlinge, man nennt sie auch Diaspora, die außerhalb von Israel gelebt haben und dort gemerkt haben, der Glaube kommt in Spannungen. Es gibt Herausforderungen, es gibt viel Leid. Sie glauben an den Messias, aber der Messias ist gerade nicht leiblich sichtbar. Und genau in diese Herausforderung herein, in denen viele Christen standen, spricht dieser 1. Petrusbrief. Der zentrale Gedanke für uns also in diesem Brief, wir Christen leben in dieser Welt, sind aber nicht von dieser Welt. Und genau diese Herausforderung, mit der beschäftigt sich der 1. Petrusbrief. Wer schreibt den Brief? Petrus, so heißt der Brief ja. Er ist einer der engsten Jünger Jesu gewesen, war in dem Dreiergespann mit Johannes, Jakobus, wo der Herr Jesus viel Zeit mit ihnen verbracht hat. Von dem Jünger Petrus lesen wir in den Evangelien am meisten von allen anderen Jüngern. Was kann man ein bisschen über seinen Charakter sagen, von dem, was wir wissen? Er war ein impulsiver Mensch, er war ein leidenschaftlicher Mensch. Er bekannte Jesus als den Christus und zugleich, und ihr kennt die Geschichte, verleugnete er ihn in der Nacht der Gefangennahme dreimal. Jesus selbst hat das ja angekündigt in Lukas 22, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und ich finde spannend, dass für mich genau dieses Versagen auch entscheidend ist. Petrus hat tiefe eigene Schuld erlebt. Der Blick, als Jesus bei ihm vorbeigeht, nachdem er ihn verleugnet hat, ich will nicht wissen, was dieser Blick mit Petrus gemacht hat, wie er tief betrübt geweint hat und erkannt hat, was habe ich nur getan. Er spricht nicht theoretisch, er spricht praktisch, weil er die Gnade des Herrn Jesus so mächtig erlebt hat. Wir wissen auch von seiner Wiederherstellung, dass Jesus ihm nachgegangen ist, was so tief ergreifend ist. Wir lesen vor allem in Lukas 22, bevor er ankündigt, dass er verleugnen wird, dass Petrus Jesus dreimal verleugnen wird, lesen wir, stärke deine Brüder. Und dieser Auftrag in Lukas 22, 32 ist fast eine prophetische Verheißung, dass er wiederhergestellt wird, dass er nach seiner Verleugnung wieder zurückkommen wird und mächtig wirken wird, was wir vor allem am Anfang der Apostelgeschichte lesen dürfen. Was macht er mit diesem Brief? Zum Beispiel auch seine Brüder und Schwestern stärken, die gerade in Leidenssituationen standen, die viele Herausforderungen hatten. Und genau in diese Situation spricht der 1. Petrusbrief hinein. Um uns einen kurzen Überblick über das erste Kapitel zu verschaffen, was recht wichtig ist, um unseren Predigtext gut zu verstehen, fasse ich das in drei Teilen zusammen. Die ersten 12 Verse beschreiben uns die große Hoffnung. Die große Hoffnung, mit der Petrus beginnt, eben nicht mit Problemen. Diese große Hoffnung, dass Christen neu geboren sind, dass wir ein unvergängliches Erbe haben und dass dieses im Himmel für uns aufbewahrt ist. Das heißt, dass auch wenn unser Leben hier irdisch mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen geprägt sein mag, und ich denke, jeder von uns hat einige Dinge auch aktuell im Kopf, mit denen er kämpft, die ihn herausfordern, dass unsere Zukunft sicher ist, auch wenn wir hier in unsicheren Zeiten leben. den weiteren Versen 13 bis 21 lesen wir unsere Antwort auf diese Hoffnung, und zwar Heiligkeit. Weil diese Hoffnung so real ist, sollte sie in unserem Leben Konsequenzen haben. In Vers 15 lesen wir am Ende: Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, weil Gott heilig ist. Und wir diese große Hoffnung in uns haben dürfen, an ihn glauben dürfen, sollen auch wir heilig sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, bewusst zu leben in Abhängigkeit von Gott. Bewusst vor seiner Gegenwart zu leben. Gott ist heute hier, aber er ist auch morgen bei dir. Und er ist auch übermorgen da. Und dieses Bewusstsein sollte aus dieser großen Hoffnung hervorgehen, dass wir heilig leben möchten, nicht in alte Muster fallen, dass wir Gott ernst nehmen als Vater und Richter. Er wird durch seinen Sohn richten. Weil Christsein nicht nur eine Hoffnung ist, nein, Christsein verändert unser Leben. Und dann haben wir die drei Verse, bevor es zu unserem Predigttext kommt, Vers 22 bis 25, wo wir von unserer neuen Identität durch das Wort Gottes lesen. Christen sind durch das Wort Gottes neugeboren, weil das Wort Gottes das Wort Jesus selbst ist. Und dieses Wort ist so lebendig und beständig, wie es Matthias anfangs schon gelesen hatte. Und das Spannende ist, dass im Gegensatz dazu das Menschliche als komplett vergänglich dargestellt wird, als wie Gras vergehend. Wenn Petrus also von alles Fleisch ist wie Gras schreibt, dann klingt das zwar zunächst poetisch, aber diese Worte treffen mitten ins Leben. Sie entlarven die Wahrheit, der wir nie entgehen können. Dass alles, was wir Menschen bauen, was wir planen, was wir sichern, was wir zu kontrollieren versuchen, dass es letztlich zerbrechen wird. Und wir sehen das bei dem massiven Hochwasser im Ahrtal 2021, wo Brücken und Häuser, die für die Ewigkeit gebaut wurden, in Sekunden eingestürzt sind. Die Carola-Brücke in Dresden, womit auch keiner gerechnet hat, plötzlich den Geist aufgibt. Das Menschliche ist vergänglich. Und wir erkennen hier eins so wunderbar, dass wir die Unbeständigen sind und dass wir die Vergänglichen sind. Und wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann sehen wir den Beständigen und den Unvergänglichen. Wie können wir Menschen uns dann immer wieder auf uns verlassen? Wie können wir immer wieder auf uns vertrauen und nicht Gott nach seinem Rat fragen? Wenn er alleine doch derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir haben so viel über ihn niedergeschrieben in seinem heiligen und lebendigen Wort. Deshalb ist die Grundlage des Glaubens und des Lebens im Glauben an den Herrn Jesus Christus Gottes bleibendes Wort. Jetzt wird der Zusammenhang deutlich und wir können in die nächsten Verse übersteigen. Wir haben jetzt von der neuen Geburt, dieser lebendigen Hoffnung und der daraufhin unser neues Leben, haben wir gerade davon gehört. Und jetzt möchten wir in die drei Verse einsteigen, wo jetzt die Frage ist, die ich mir gestellt habe, wie wächst dieses neue Leben konkret? Es ist schön zu wissen, dass wir jetzt ein neues Leben haben. Aber was heißt das konkret und wie zeigt sich dieses neue Leben und wie wachsen wir darin? Und unser Bibeltext gibt dafür zwei Antworten, was auch zugleich meine Gliederung für die Predigt darstellt. Und das ist zum einen durch Ablegen des Alten, dass wir alte Dinge ablegen, wir gehen gleich darauf ein, und durch Verlangen nach geistlicher Nahrung. Genau das möchte uns unser Bibeltext aufzeigen. Wir lesen gemeinsam nochmal den Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Das neue Leben wächst durch das Ablegen des Alten. Es geht also beim neuen Leben erstmal darum, etwas auszuziehen, bevor ich etwas Neues anziehen kann. Das ist wie bei einem Volumenbeispiel. Stellt euch eine volle Flasche Wasser vor. Ich kann nicht beginnen, Milch reinzukippen, wenn die Flasche voll ist. Ich kann beginnen, aber es wird mir nicht gelingen. Ich muss erst das Wasser auskippen, bevor ich Milch reinkippen kann. Und wir müssen auch selbst erst das Alte ablegen, um das Neue wirklich anziehen zu können. Der Johannes der Täufer sagt selbst, er muss wachsen, damit meint er den Herrn Jesus Christus, ich aber abnehmen. Und wenn das so ein Glaubensvorbild sagt, wie kann ich das dann nicht sagen? legt nun ab. Wir lesen das Ganze 7-mal in den neutestamentlichen Briefen, immer im Kontext von Sünde. Ich möchte die 7 Stellen, die weiteren 6 Stellen einmal schnell mit uns durchgehen. In Römer 13, 12 lesen wir, die Werke der Finsternis ablegen. In Epheser 4, 22, den früheren Lebenswandel, den alten Mensch abzulegen. 3 Verse weiter, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt. In Kolosser 3, Vers 8, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Und dann folgen ähnliche Aufzählungen wie bei uns, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und vieles weitere. In Hebräer 12, Vers 1 sollen wir die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und in Jakobus 1, 21 alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit. Und dann kommt unser Vers, legt nun ab alle Bosheit. Was können wir denn unter Bosheit so konkret verstehen? Bosheit ist im Prinzip alles an Schlechtigkeit, alles Schlechte, was aus unserem Inneren hervorkommt, weil die Sünde immer noch in uns aufbegehrt und uns immer wieder dazu verleiten will, das Alte zu tun, das, was wir früher getan haben, immer wieder in die alten Muster zu fallen, immer wieder gleiche Fehler zu machen und eben nicht ein neuer Mensch zu werden. Wie schlimm wäre es denn für den Feind, wenn wir als Christen neue Menschen würden und auch als solche leben, wenn wir plötzlich heilig im Wandel wären, wenn wir nicht das tun, was unser Fleisch uns sagt. Ich bin sauer, ich muss es rauslassen. Ich bin wütend, ich muss es rauslassen. Wenn wir plötzlich beginnen würden, solches nicht zu tun. Allen Trug, List, Dinge, die nicht im Recht sind, die nicht vor dem Licht geschehen, wo wir Dinge tun und am besten versuchen, dass Gott sie nicht sieht, dass das nicht klappen wird, ist das eine. Aber auch vor Menschen versuchen, gewisse Stellen von uns niemandem zu zeigen, weil das kann ich ja nicht zulassen, dass jemand sieht, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich eigentlich meine zu sein. Heuchelei. Wenn man sich auf sündige Weise verstellt, wenn man scheinheilig lebt, am Sonntag kommt und eine heile Welt vorspielt, im Alltag aber eigentlich genau das Gegenteil los ist. Wenn man harmoniesüchtig ist und nicht zulassen kann, dass es im Leben Schwierigkeiten, Leid und Not gibt, dass Beziehungen zerrüttet sind, dass immer die Welt rund und schön bleiben muss. Wir sind noch nicht dort, dass alles rund und schön ist. Neid, eine Mischung aus Minderwertigkeitsgefühlen. Ich bin mir meiner Identität in Christus noch nicht genug bewusst. Genauso wie Wut und Enttäuschung. Ich habe das nicht, was andere haben. Ich bin enttäuscht von dem, was ich gerade lebe und möchte lieber das, was andere haben. Nicht zufrieden zu sein in Christus Jesus selbst, der doch unser Leben sein soll, unser Alles sein soll. Und wir lesen noch von alles üblen Nachreden, vor allem von Verleumdung. Wo erzähle ich über andere Dinge, die nicht stimmen, nur um mich selbst im besseren Licht darzustellen, um andere hinunterzudrücken? Verbreitung unwahrer Tatsachen über andere. Eine sehr, sehr schmerzliche Sünde. Was hier also abgelegt werden muss, das sind alles fleischliche Dinge. Und was machen diese fleischlichen Dinge? Sie setzen andere herunter und dabei mich selbst scheinbar nach oben. Ein super, super unbiblisches Prinzip. Ablegen bedeutet also auch den direkten und radikalen Bruch mit einer Sünde. Ja, also keine Chance mehr zu geben, sich irgendwie in mir Geltung zu verschaffen. Es funktioniert nicht, die Tür zuzuhalten und zu versuchen, dass die Sünde nicht reinkommt. Wir sollen der Sünde fliehen, einen klaren Cut machen. Wenn Petrus uns also auffordert, diese Dinge abzulegen, dann bedeutet das, dass sie unter diesen Gläubigen, an die Petrus schreibt, vorkamen. Und wie ich behaupte, auch unter uns vorkommen. Genau deswegen steht das in diesem Brief. Deshalb gilt diese Ermahnung auch für mich und für euch. Oder ist es ausgeschlossen, dass wir uns manchmal so verhalten? Was sagt uns das Ganze allgemein? Klingt vielleicht recht hart, aber allgemein lehrt uns das ein wichtiges Verständnis, was wir immer wieder neu vor Augen halten sollten. Wir sind komplett verdorben und komplett verloren. Ja, das klingt nicht schön und überhaupt nicht gesellschaftsfähig. Aber das ist die Grundlage für die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und ja, erst so macht das Kreuz überhaupt Sinn. durch unsere tiefste Bedürftigkeit nach Rettung aus dieser Sündenversklavung. Wir sind so verloren, wir sind so stolz und wir gehen so sehr in die Irre. Doch durch Gottes Gnade ebnet Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus den Weg zu einem wahrhaft erfüllten Leben. Ein Leben in Christus, errettet von all der Sinnlosigkeit des irdischen Lebens ohne Gott, erlöst von all der stolzen Ich-Bezogenheit und befreit von all der Gefangenschaft der Sünde. Und das ist genau das Evangelium. Jesus Christus kam in die Welt und lebte ein tadelloses Leben, welches ihn, den Gerechten selbst, an das Kreuz brachte. Welch eine Ungerechtigkeit! Und genau dort hat er uns losgekauft, indem er selbst den Preis bezahlte, den wir verdient hatten, und es war der Tod. Wir hätten am Kreuz hängen sollen. Wir hätten die Schläge verdient, den Spott und die Schmerzen tragen müssen, weil unsere Sünde uns zum Tod verurteilt. Doch genau dort kommt die Botschaft vom Kreuz rein. Und genau dort macht das Kreuz erst richtig Sinn. Wir, die verlorenen Sünder, mit all unserer Bedürftigkeit, kommen zu ihm, dem Herrn und Retter Jesus Christus. Denn in ihm allein kann all unsere Leere, unsere Bedürftigkeit und all der Hunger, den wir in uns haben, gestillt werden. Und dann lesen wir in Galater 3, Vers 13, ganz neu. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er hing dort als der Verfluchte. Und eigentlich hängen wir dort als die Verfluchten, weil wir jetzt in ihm sind. Wir sind mit ihm gestorben und dürfen jetzt mit ihm leben. Unsere Sünde hängt dort am Kreuz, weil am Kreuz der hängt, der verflucht ist. Und genau diesen Preis hat der Herr Jesus Christus für uns bezahlt. Und dieses unergründlich große Erlösungswerk wird uns immer wieder kniend vor den Herrn Jesus bringen, wenn wir es uns vor Augen halten. Ihn zu anbeten und zu preisen für seine hingebende Liebe, indem er sich selbst ganz hingab. Und es wird uns auch dazu bringen, uns danach auszustrecken, mehr von ihm zu erfahren, geistliche Nahrung zu uns zu nehmen, um weiter am Glauben wachsen zu wollen. Unabhängig, wie viele Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte wir schon mit dem Herrn Jesus gehen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, zu meinem Hauptpunkt für die heutige Predigt, den wir in Vers 2 und 3 lesen. Und das habe ich überschrieben mit das neue Leben. Wir haben gerade gesagt, wächst durch das Ablegen des Alten. Und jetzt der zweite Punkt, das neue Leben wächst durch Verlangen nach geistlicher Nahrung. Verlangen nach geistlicher Nahrung. Wir lesen Vers 2 und 3. Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wächst zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Ich möchte vier Fragen an diese zwei Verse stellen und mit diesen vier Fragen diese Verse für uns aufschlüsseln. Zum einen, warum schreibt Petrus das scheinbar unpassende Wort vernünftige Milch? Im Griechischen steht hier Logikos. Der ein oder andere wird es schon raushören. Vernünftig kommt von dem Wort Logos. Und Logos ist das Wort Gottes. Manche übersetzen daher auch die unverfälschte Milch des Wortes. Es geht also um das Wort Gottes, was hier mit der Milch verglichen wird. Warum schreibt er dann die unverfälschte Milch? Hier steht das Wort adolos, ohne Trug oder ohne List, also wahrheitsgetreu. Wir haben vorhin gelesen, dass wir allen Trug ablegen sollen. Und dort steht das Wort dolos, genau der Gegensatz zum Trug, das Gegensatz zu all dem Unwahren, Gegensatz zu all dem, was uns Wahrheit vorgaukelt, aber eigentlich nur Lug und Trug ist. Das Wort Gottes ist vollkommene Wahrheit und vollkommen verlässlich, weil das Wort Gottes selbst die Wahrheit ist, weil Jesus, der selbst das Wort ist, das Wort, was Fleisch wurde, selbst von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Dann können wir eine einfache Gleichung aufstellen. Jesus ist die Wahrheit und das Wort, also ist das Wort Gottes die Wahrheit. Und die Wahrheit ist vollkommen, wie das Wort Gottes vollkommen ist. Wir sprechen nicht nur von Teilen der Bibel. Die ganze Bibel ist Gottes Wort und somit ganz Wahrheit. Und wie wir im Vers 1 gelesen haben, müssen wir ablegen, was die Bruderliebe, die Geschwisterliebe im Glauben zerstört und was Wachstum behindert. All diese Bosheit und Schlechtigkeit, die unseren alten Menschen ausgemacht hat. Stattdessen sollen wir das gute und wahrhaftige Wort aufnehmen, wie ein Baby die Brust seiner Mutter sucht, weil es weiß, dass dort das Leben ist. Das, was zum Wachstum nötig ist. Und darum die dritte Frage: Warum sollen wir wie neugeborene Kinder begierig sein nach der Milch? Ist Petrus hier nichts Besseres eingefallen? Ich bin der Meinung, dass das einer der wertvollsten Vergleiche ist, die wir hier finden im Vergleich zum Wort Gottes. Man könnte hier auch sagen, wie ein neugeborenes Kind sollen wir voll sehnlichstem Verlangen sein. Begierig wirkt bei uns fast manchmal ein bisschen halt nur. Hier geht's voll sehnlichstem Verlangen, eine maximale Stufe. Begierig sein, an nichts anderes denken können. Wir können vielleicht daran denken, dass wir jetzt zum Beispiel bei mir, ich denke mir, ich könnte jetzt was trinken, ich trinke jetzt was. Dann habe ich eine gewisse Sehnsucht, weil ich viel rede, jetzt etwas zu trinken. Denkt bitte an einen Marathon, unabhängig, ob ihr schon mal einen gelaufen seid im Sommer. Ihr lauft eine ewig lange Strecke und habt sämtliches Wasser vergessen. Und dann kommt ihr irgendwann dem Ziel langsam näher und ihr seht den Wasserstand hinterm Ziel. Und der ganze Marathon ist euch eigentlich egal. Es sehnt alles in euch. Es lechzt wie der Hirsch nach Wasserbächen. Alles danach, über die Ziellinie zu gehen und sich das Wasser zu greifen, damit wir endlich unseren inbrünstigen Durst stillen können. Und genau das ist der Vergleich und die Kraft, die in diesem Wort eigentlich steckt. Nicht anders zu können, krampfhaft, ich kann nicht anders, ich brauche es. Gar nicht an nichts anderes denken zu können, als dieses Wasser, was am Ziel auf mich wartet. Und deswegen wählt Petrus diese Veranschaulichung mit sehr, sehr gutem Grund. Weil Neugeborene so, so angewiesen sind auf diese Milch. Diese Milch macht ihre komplette Nahrung aus. Bei uns ist Milch ein Dazu, bei Neugeborenen macht es die komplette Nahrung aus. Und ist somit ihre einzige und wichtigste Nahrungsquelle. Was auch so, so schön ist zu sehen, wie Babys weinen, wenn sie Hunger haben, weil Gott diese Begierigkeit nach dieser Milch in sie hineingelegt hat. Ich habe eine kurze Situation, Geschichte mitgebracht, die total schön ist, weil meine große Schwester und mein Schwager heute sogar vor Ort sind. Ich durfte vor einem halben Jahr zum ersten Mal Onkel werden und den kleinen Obadja ein, zwei Tagen war er alt im Krankenhaus besuchen und da hatte ihn gerade mein Schwager auf dem Arm. Obadja noch ganz klein, die Augen noch zugeschlossen, hat dann begonnen, auf dem Arm von meinem Schwager einfach den Mund zu öffnen und die Brust zu suchen und machte einfach nur in alle Richtungen auf der Schulter und suchte die Brust. Und das Bild, was eigentlich so ein bisschen lustig wirkt, war für mich sehr, sehr eindrücklich und jetzt im Nachhinein ziemlich beschämend. Er hat das wirklich sehr, sehr oft ein, zwei Minuten lang versucht. Ich denke, mittlerweile hat er das verstanden, dass er da nicht fündig wird. Aber ich finde das total genial zu sehen, wie sehr der Kleine wusste, ich brauche Nahrung. Und wie sehr ihn es danach gelächzt hat, egal bei wem er jetzt auf dem Arm war. Er hat es gesucht, die Nahrung. Er hat gesucht, zum Wachstum zu kommen. Er wollte da durchdringen. Das war diese geniale Erkenntnis. Er verstand, was ihm zur Kraft und zur Stärkung nötig ist, die Muttermilch. Das hat Gott in die Babys Neugeborenen hineingelegt. Meine erste Erkenntnis, die ich hieraus ziehen durfte, dass ich auch so begierig nach Gottes Wort sein möchte, wie der kleine Obadja nach seiner Muttermilch. Und wie häufig bin ich das nicht? Immer und überall nach Gottes Wort suchen, nach das, was mir gerade zur Stärkung dient, das, was ich eigentlich dringend brauche. Die zweite basiert auf dem Fakt, dass sich bei einem Baby alles um diese Milch dreht, gerade am Anfang. Entweder es schläft oder es trinkt. Und genauso wollen wir es doch in unserem Leben haben. Wir wollen doch auch in unserem Leben ein Leben führen, was vom Wort Gottes durchzogen ist, was vom Wort Gottes komplett geprägt ist. Wir wollen darin lesen, wir wollen darin forschen, wir wollen darin zur Ruhe kommen. Im Wort Gottes kann man zur Ruhe kommen. Das Wort Gottes sich zur Hand zu nehmen, heißt nicht, okay, anstrengend, jetzt muss ich was erkennen. Was will Gott mir jetzt sagen? Und ich habe es nicht verstanden. Man kann im Wort Gottes zur Ruhe kommen. Ich nenne das gern das genießende Lesen. Sich einfach mal Zeit zu nehmen und zu lesen, zum Genuss, einfach um die Beziehung zum Herrn zu pflegen. auch im Wort Gottes zur Ruhe kommen. Und alle Zeiten dazwischen, wo wir das Wort Gottes gerade nicht zur Hand haben, weil wir alle natürlich gut beschäftigt sind, über die Worte, die wir sonst immer lesen, nachsinnen, nachdenken, dass unsere Gedanken sich ums Wort Gottes drehen, dass wir es im Gedanken behalten und dass wir nicht am Morgen kurz was lesen und der ganze Tag ist nicht vom Wort Gottes geprägt. So kann und soll unser Leben nicht aussehen. Eine weitere Sache, die ich sehr, sehr begeisternd finde, ist einen kleinen Blick auf die Muttermilch zu werfen, weil die Muttermilch als solches schon so ein Beweis von Gott ist, weil er in die Muttermilch schon so viele kleine Details reingelegt hat, die so begeisterungswürdig sind. Zum einen, dass die Milch sich während dem Stillvorgang verändert. Am Anfang ist sie etwas dünnflüssiger und enthält mehr Laktose und gegen Ende wird sie dickflüssiger und etwas fettreicher. Und das hat Gott so wunderbar geführt, dass die Babys irgendwann ein Sättigungsgefühl bekommen gegen Ende. Und auch allgemein, wie die Milch sich entwickelt über die Zeit. Die ersten 5 Tage, wo man die Milch noch Kolostrum nennt, ist sie so Eiweiß, Vitamin, Mineral und Abwehrstoffe reich, dass sie zur ersten Ausscheidung führt, zum Mekonium. Das bewirkt die Milch in den Babys. Wie genial Gott das geführt hat. Und dann nach der Übergangsmilch kommt man zur reifen Muttermilch nach ungefähr 2 Wochen. Und was mich da begeistert hat, dass sie alle wichtigen Nährstoffe fürs Wachstum enthält. Das Baby braucht nicht genügend Brokkoli dazu oder genügend Käse oder was auch immer. Sondern das Baby hat alles, was es braucht, in seiner Muttermilch. Da sind alle Nährstoffe drin. Von der 6. Woche bis zum 6. Monat ändert sich die Milchmenge kaum. Ich habe gestutzt und dachte, wie kann das sein? Obadja wird deutlich größer und wächst heran, aber anscheinend ist die Milchmenge gar nicht größer geworden, obwohl er deutlich größer wird. Und das finde ich super spannend, weil die Milch sich, trotz dass die Milchmenge sich nicht verändert, sich selbst verändert und dass sie für jede Altersstufe, für jedes Wachstumsgrad, in dem das Baby steckt, sich in ihrer Anpassung daran anpasst, dass sie dem gerecht wird, dass sie in jeder Altersstufe weiß, was das Baby gerade braucht und die Nährstoffe, Mineralstoffe, alle darauf anpasst. Es ist einfach nur wahnsinnig, wenn man so über Gottes Wort staunen darf. Und jetzt kommen wir zu Gottes Wort, weil diese Milch ja ein Bild für Gottes Wort ist. Wenn die Milch, die Muttermilch, die ein Baby zum Wachstum verhilft, ein Bild auf Gottes Wort ist, und wenn sie sich an alle Situationen anpasst, wie viel mehr das Wort Gottes? Das Wort Gottes lese ich nicht nur dann, wenn ich Sonntag im Gottesdienst bin. Dann macht man das ja so. Nein, das Wort Gottes ist für jede Situation. Gottes Wort passt für jedes Stadium unserer geistlichen Entwicklung, weil das Wort Gottes Kraft und Nährwert für jedes Alter, jeden geistlichen Reifezustand und auch sogar für jede Alltagssituation hat. Und wie tragisch wäre es, wenn wir diese Kraft und diese Nahrung, die wir dringend brauchen, nicht täglich, begierig, voll sehnlichstem Verlangen zu uns nehmen, sondern Gottes lebendiges Wort bei uns im Schrank verstaubt. Wir lesen weiter, damit ihr durch diese wachst zur Rettung. Das Wort Gottes dient dazu, uns Christus ähnlicher zu machen. Jetzt steht hier aber Errettung, ich bin doch schon errettet. Und das ist komplett richtig. Wir sind natürlich errettet, wenn wir mit Jesus gehen und wenn wir an ihn glauben. Aber wir werden vor vielen Gefahren und vor vielen Herausforderungen errettet, wenn wir uns an Gottes Wort halten, auf dem Weg, bald bei ihm zu sein. Wir haben von Matthias gelesen, wie kann ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich bewahrt durch dein Wort. Und genau das ist der Punkt, damit ihr durch sie wachst zur Errettung, dass wir vor vielen Gefahren errettet werden, wenn wir uns an das Wort Gottes halten, als unsere Richtschnur, als unser Leitfaden im Leben. Meine letzte Frage an diese Verse, was bedeutet es jetzt im Vers 3, geschmeckt zu haben, dass der Herr gütig ist? Und wie beeinflusst das jetzt mein Verlangen nach Gottes Wort? Wenn du geschmeckt hast, dass der Herr gütig ist, dann kannst du gar nicht anders, als dass du danach verlangst, ihn besser kennenzulernen. Wenn du erlebt hast, wie er dich führt, wie er dich leitet, wie er dich tröstet, aufbaut, stärkt, kräftigt oder liebevoll ermahnt, dann willst du doch noch viel mehr wissen, wer dieser gute Gott ist. Und wie lernst du ihn besser kennen? Durch die Milch, durch sein heiliges Wort. Und in dem Maß, wie wir mehr im Wort Gottes lesen, In dem Maß werden wir auch mehr von Gott erkennen. Wenn du einmal das Wort geschmeckt hast und der Geschmack dich gepackt hat von Gottes Wort, dann wird dein Hunger beständig größer und du wirst immer mehr wollen. Du kannst gar nicht ablassen davon. Du wirst an einem Morgen, wenn du verschlafen hast und direkt zur Arbeit gehst, im Auto sitzen und eigentlich nur darüber trauern, dass du heute nicht im Wort Gottes lesen konntest. Du wirst versuchen, dir irgendwie noch was anzumachen, was dir noch diese Nahrung gibt, weil du doch sonst geistig verhungerst an diesem Morgen. Das Gegenteil davon ist geistliche Unterernährung. Und die entsteht, wenn wir als Gläubige keinen Hunger nach Gottes Wort haben und das Wort Gottes nicht mehr essen und zu uns nehmen. In diesem Fall, so hart wie das klingt, stimmt etwas nicht. Und deswegen meine ganz einfache und ehrliche Frage an dich: Willst du mehr Milch? Kannst du ehrlich sagen, ich will mehr Milch? Wie das Baby, was seine Mutter anlacht, wie sonst keinen, weil das Baby verstanden hat, das ist meine Nahrungsquelle. Es blickt voller Freude auf die Mutter und dann meine Frage, wie blickst du auf deine Nahrungsquelle? Wie blickst du das Wort Gottes an, voll Begierde und voll Sehnsucht darin zu lesen? Oder machst du es nur, weil du musst, oder lässt du es gleich ganz bleiben? Dazu ein kleines Beispiel, ich durfte einen jungen Mann kennenlernen, der hieß Hung, vor ein paar Jahren. Und Hung steht eigentlich auch für eine seiner größten Charaktereigenschaften. Er war hungrig nach Gottes Wort. Wir hatten eine Freizeit und hatten 6 Bibelarbeiten an einem Samstag. Alle waren komplett K.O. und saßen abends noch gegen um 11 bei einer Runde. Ich dachte schon daran, ins Bett zu gehen oder was anderes zu machen. Und dann kam er voller Freude, voller Elan und fragte uns: Leute, habt ihr Bock, noch eine Bibelausarbeitung zu machen? Wir treffen uns oben im Zimmer und dann lernen wir noch über 1. Korinther 11. Ich verstehe das mit der Kopfbedeckung nicht. Und wir alle gucken ihn an: Nee, wir gehen jetzt ins Bett. Und so lustig, wie das jetzt klingen mag, es geht darum, was er für einen Hunger nach dem Wort Gottes hatte. Und er war noch nicht lange im Glauben unterwegs. Aber er hat verstanden, was seine Nahrungsquelle ist. Er hat verstanden, woher sein Wachstum kommt, woher seine Kraft kommt. Und leider ist es so, dass bei Christen oft mit der Zeit dieser Hunger und diese Nötigkeit, dieses Wort Gottes zu lesen, verloren geht. Und genau davor versuche ich zu warnen, weil das ein fataler Fehler ist. Wenn wir uns hier ertappt fühlen, dann sollten wir prüfen, warum. Weil wir brauchen diese Milch. Wir brauchen alle diese Milch. Ein Baby, was die Milch nicht trinkt, wird eingehen und mit der Zeit sterben. Ihr könnt den Teil für euch selber weiterdenken. Ein gesunder Glaube zeichnet sich durch echtes Verlangen nach geistlicher Nahrung aus. Ein gesunder Christ hat beständig Hunger nach der Milch des Wortes. Und ja, ich kenne auch die Phasen von mir, wo es weniger ist. Aber wenn du diesen Hunger nie wirklich erlebt hast, dann bitte geh heute ganz neu ins Gebet. Und sei ganz ehrlich vor Gott und prüfe, wo du gerade im Glauben stehst. Ob es nicht dran ist, einen Schritt auf den Herrn zuzugehen. Wir dürfen wissen, dass er mit offenen Armen auf uns wartet und sich freut, wenn wir ehrlich bekennen, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, wir brauchen dich, Herr Jesus. Komme du in unser Leben und gib uns diesen Hunger nach deinem Wort. Und wenn du schon Hunger hast nach dem Wort Gottes, dann ruhe dich darauf nicht aus. Darauf eine Frage: Was ist deine größte Freude an jedem Tag? Ist es die freie Zeit von jeglicher Arbeit? Oder andere legitime Dinge wie Familie, Musik, Entspannung, Freunde? Unsere größte Freude sollte der Herr selbst sein, wie wir in Kolosser 1, Vers 18 lesen, auf dass er in allem der Erste sei, auf dass er in allem den Vorrang habe. Und in seinem Wort lesen wir genau, wie er ist, und lesen so viel von unserem Herrn Jesus Christus. Wir sollten also unabhängig davon, wie viel Hunger wir haben, alle Zeit vor ihn kommen mit unserer Bedürftigkeit und ihn bitten, uns immer wieder neu noch viel mehr Hunger zu geben, damit unsere trägen Herzen wieder neu für Christus entfacht werden dürfen, dass wir nicht aufhören, von ihm zu reden, weil wir so von Christus brennen, dass wir so begeistert sind, so viel Hunger haben, dass wir allen davon abgeben können. Und ich sage euch ganz ehrlich, da ist keiner von uns am Ziel. Wir können alle noch lernen, viel mehr Hunger zu haben. Also nehmt euch dieses Wort zu Herzen. Ich möchte mit einem Gedanken schließen. Und zwar, wo können wir diese Milch, das Wort der Wahrheit, die Bibel, zu uns nehmen? Wo können wir das zu uns nehmen? Die Frage ist irritierend, weil wir können es zu jeder Zeit zu uns nehmen, weil wir alle Zeit im Normalfall die Bibel zur Hand haben. Selbst auf dem Handy hat man heutzutage die Bibel. aber vor allem auch in der Gemeinde. Das ist der Punkt, auf den ich eingehen möchte, weil uns hier in der Gemeinde das Wort Gottes aufbereitet wird und uns neue Gedanken dazu gegeben werden und der Herr Menschen hinstellt, denen er seine Gedanken weitergibt, die uns auferbauen sollen. Damit wir als Glieder untereinander, Glieder am Leib Christi, uns gegenseitig zur Stärkung dienen mögen. Deswegen meine Frage, komme ich also regelmäßig in die Gemeinde? Weil ich erkannt habe, dass sie die Braut Christi ist und dass wir ein Leib sind und es so wichtig ist, uns regelmäßig zu treffen, weil wir eine geistliche Familie sind. Weil ich erkannt habe, was für ein Schatz in der Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern liegt und wie sehr dem Herrn Jesus Christus die Gemeinde am Herzen liegt. Er heiratet nicht mich als Braut. Er heiratet nicht Matthias als Braut. Er heiratet die Gemeinde als Braut. Oder säume ich die Gemeindeversammlungen, weil ich zu wenig Schlaf hatte? Weil ich zu viel zu tun habe? Oder weil mir mein linker Zeh wirklich wehtut? Gemeindeversammlungen sind keine Option. Ich gehe hin, weil ich zum Leib Christi gehöre und die Gemeinde dieser Leib ist und wir einander brauchen, weil ich meine Geschwister lieb haben möchte und weil wir einander dienen möchten. Gemeindeversammlungen sind keine Option. Nun, schön, dass ihr alle da seid. Es gibt eine weitere Gefahr. Und die ist auch für jeden, der hier sitzt, präsent. Sitzen wir jeden Sonntag treu in der Gemeinde und hören zu, aber unser Herz ist verschlossen, dann ist all das umsonst. Gott will uns durch sein Wort überführen und auf dem rechten Weg leiten. Also gilt es, offen zu sein für die Dinge, wo Gott uns ermahnen möchte, wo er uns auf etwas hinweisen möchte. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir die bekannten Verse, die wir oft anführen, um zu zeigen, dass Gottes Wort von ihm kommt und nicht Menschenwort ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Hier steht Zurechtweisung und Überführung. Wie soll Gottes Wort mich überführen und mich zurechtweisen, wenn ich einfach nur da sitze, durchschalte und eigentlich drüber nachdenke, was ich denn nach dem Gottesdienst machen kann oder wann dieser werte Herr vorne endlich mal aufhört zu reden? Wir sind Schüler des Meisters. Das heißt Jünger sein, Schüler eines Meisters zu sein. Und er möchte, der Meister, Jesus Christus, möchte durch Ermahnung uns auf dem rechten Weg halten, möchte uns den geraden Weg hinleiten, damit wir nicht die falschen Wege einschlagen und am Ende nicht ans Ziel ankommen. Gott möchte uns zum Ziel führen. Der in uns das Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und er will uns bewahren durch sein Wort, wie wir gelesen haben. Das ist wie ein Baum, der immer mehr beschnitten werden muss. Ein Baum, der gesund und groß wachsen will, den muss man immer wieder beschneiden, damit er wirklich in seine wunderbare Form hinauswächst. Und diese Beschneidung ist nicht schön, wir alle freuen uns darüber nicht, aber sie ist so, so wichtig. Lasst uns also immer weiter sein Wort zu unserer täglichen Speise machen, weil wir so bedürftig sind und so schnell in alte Muster fallen, so schnell wieder dort zurückkehren, bei den Dingen, die wir eigentlich ablegen wollen und sollen, weil sie sündig sind. Wir brauchen seine Speise, um geistlich nicht zu sterben. Das heißt, träge zu werden. Wir wollen nicht träge sein, wie die Emmausjünger, wo Jesus zu ihnen kommt und ihn nachgeht auf dem Weg weg von Jerusalem und ihnen sagt, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, weil sie nicht glauben. Und wir möchten glauben und der Glaube zeigt sich praktisch auch in der Sehnsucht nach dem Wort Gottes, darin gelehrt zu sein, darin mehr zu erfahren, wer der Jesus Christus selbst denn ist. Einen wachsenden Christ erkennt man an seinem Hunger nach Gottes Wort. Wo kein Hunger da ist, wird es kein Wachstum geben. In Psalm 119, Vers 20, den Vers haben wir vorhin gelesen, steht: Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Verzehrt sich vor Sehnsucht. Man kann sich nicht viel höher ausdrücken in diesem Kontext. Im Psalm 19 kann ich euch mal ans Herz legen, diese ganzen Worte, Satzungen, Gebote, Bestimmungen, Vorschriften mit dem Wort Gottes zu ersetzen, mit der Bibel zu ersetzen und dann mal zu schauen, wie sehr die Bibel selbst hochgepriesen und gelobt wird. Dann könnte man auch hier eine Frage stellen, wenn man das umformuliert. verzerrt sich deine Seele so sehr vor Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Bist du innerlich im Kampf und du kannst gar nicht anders, als nur über das Wort Gottes nachzudenken, weil du merkst, ich habe meine Bibel gerade zu Hause und ich würde jetzt so gerne mal drin lesen. Es ist nicht irgendein Buch und es ist auch nicht irgendwie das beste Buch, was wir auf Erden haben. Es ist das heilige und lebendige Wort Gottes. Das Wort, was nützlich ist, das Wort, was Kraft hat, das Wort, was unser Leben verändert. Durch dieses Wort werden wir wachsen und ich wünsche euch allen herzlich, dass ihr Jünger Jesu seid, die sich Wachstum wünschen. Denn das Leben mit Gott ist ein Wachstumsprozess. Und das Geniale, wir müssen nicht verhungern, denn gerade wir in den westlichen Ländern haben das Privileg, in Freiheit das Wort Gottes lesen zu können. Wir können uns sogar die Bibelübersetzung aussuchen. Wir können eine Bibel mit Schreibrand nutzen und wir können sogar heutzutage eine Bibel mit Lammledereinband wählen. Hier ist diese Milch, hier ist genau diese Milch, nach der wir begierig sein sollen. Wie Neugeborene, die danach schreien, wenn sie diese nicht bekommen. Lasst uns nach Gottes Wort schreien. Lasst uns nach Gottes Wort schreien, wenn wir es nicht bekommen. Wenn wir es nicht bekommen wie Kinder, wie ein Säugling, was die Milch der Mutter nicht bekommt und nicht anders kann, als zu schreien. Doch wie wunderbar, dass wir gar nicht schreien brauchen, weil wir es jederzeit zu uns nehmen können. Weil wir es jederzeit zu uns nehmen können. Uns zur Speise und Gott zum Preise. Amen.